Hinter den Headlines, der Recherche-Podcast für Sachsen-Anhalt.
Julius, Max, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hinter den Headlines.
Dem Recherche-Podcast der Mitteldeutschen Zeitung. Mein Name ist Julius Lukas.
Mein Name ist Max Hunger. Wir sind beide Reporter bei der Mitteldeutschen Zeitung.
Das kann man so sagen.
Und wir steigen direkt ein in unser neues Thema heute. Sag mal, wenn du jetzt so einen Joghurtbecher hast
zu Hause. Das ist eine ganz, ganz überraschende Frage,
die du stellst. Ja, wir haben kurz darüber gesprochen. Trotzdem möchte ich das jetzt durchdeklinieren. Du hast so einen Joghurtbecher zu Hause. War lecker ausgelöffelt. So, dann schmeißt du den. Was machst du denn damit?
Ich esse übelst selten Joghurt.
Okay, was ist?
Aber ich habe natürlich Familienmitglieder, die Joghurt essen.
Ja, genau. Was machst du dann mit dem Joghurtbecher?
Du hast mir das so vorher gesagt, aber ich habe eigentlich gar nicht intensiv darüber nachgedacht, was ich damit mache. Aber wir hatten heute früh gerade wieder Joghurt. Und ich würde mal sagen, ich tue das dann alles so zusammen und werfe das in den Müll.
Machst du den Deckel vorher ab?
Das kommt darauf an, ob das jeweilige Kind den Deckel abgemacht hat. Also jetzt mal extra Deckel abmachen, das mache ich, glaube ich, selten.
Ich hatte nämlich eine Diskussion zu Hause bei mir, meiner Freundin, die immer sagt, ich muss diesen Joghurt, also Deckel abziehen. Das ist irgendwie ganz wichtig fürs Recycling. Ich war so, warum? Jetzt kommt eh alles in
eine. Weil die halt Ahnung hat.
Eine Tonne. Und lustigerweise habe ich dazu recherchiert und du hast auch etwas Ähnliches recherchiert, grob zum Thema Mülltrennen und Abfall.
Ja, es ist ein Thema, was uns alle angeht, was uns alle betrifft.
Und ich nehme schon mal vorweg, zu tun haben. Meine Freundin hat wie so oft recht gehabt. Der Joghurt, der Deckel muss unbedingt abgezogen werden. Und wir können heute mal darüber reden, warum und auch was du so erfahren hast.
Ja, bei mir ging es eher um Biomüll, aber das können wir dann nochmal auseinander deklinieren. Aber da geht es natürlich auch immer um das große Ganze.
Genau, weil, du hast schon gesagt, also wir haben alle damit zu tun. Jeder schmeißt jeden Tag irgendwas zu Hause in den Müll. Und Deutschland gilt ja so ein bisschen als das Land der Mülltrenner.
Ja, aber da hat ein Professor auch gesagt, also mir hat ein Professor gesagt, dass das auch ein bisschen so hinhaut. Also viele Länder machen sich da nicht so eine Platte, wie wir das machen.
Aber so ein aufwendiges Recycling-System hat natürlich auch so seine Tücken und da gibt es viele Missverständnisse, wie ich erfahren habe.
Genau, was ist jetzt erstmal mit dem? Erstmal kommen wir mal zum Joghurtbecher.
Genau, also ich habe recherchiert zur Recycling und der Entsorgung von Verpackungsmüll, also gelbe Tonne, gelber Sack, Wertstofftonne. Und jetzt ist es so, also ich erzähle vielleicht mal, was ich gemacht habe. Ich war mit so einem, mit zwei...
Du hast den Kindheitstraum erfüllt. Das
genau.
Kannst du ruhig ein bisschen ausbauen.
Ich bin mit dem Müllauto mitgefahren. Hinten, ja. So wie man sich das vorstellt. Hinten drauf, auf dem kleinen Trittbrett, hinten mit festhalten. Der fährt dann hält er wieder an, muss sich gut festhalten und darf nicht so weit den Kopf rauslehnen. Und habe mir mit dem lieben Timo, der bei PreZero arbeitet, einer Firma, die Müll sammelt und auch recycelt.
PreZero, wie man so sagt.
Genau, im Saalekreis waren wir da unterwegs und haben uns gelbe Tonnen angeguckt, also... Man hüpft raus, man springt runter, guckt kurz in die Tonne, dann hakt man die hinten im Auto ein und dann kennt man ja dann.
Die gucken in der Tonne, ja?
Nicht bei jeder Tonne, aber es ist tatsächlich so und deswegen war ich ja auch da, dass ganz oft Sachen in diesen gelben Tonnen landen, die da nicht reingehören. Und manchmal drücken die ein Auge zu, aber bei manchen Sachen nicht. Und normalerweise, wenn da nur Joghurtbecher drin sind, ist die Tonne total leicht. Und er war super routiniert, er hat die einmal angefasst, gemerkt, Moment, die Tonne ist zu schwer, gucken wir mal rein und wir haben alles Mögliche gefunden. Und dann guckt er rein und manchmal, dann machen die auch einen Aufkleber drauf, wenn da Sachen drin
sind. Was macht der da? Weil das, da kann ich ja klären, Vorguck geben, das ist natürlich auch beim Biomüll quasi nochmal ein, naja, nicht größeres Problem, aber natürlich auch ein Problem.
Ja.
Aber der guckt dann rein und wühlt da drin rum, oder was?
Oh, ja, auch, er hat Handschuhe an und so. Und naja, das sollte ja eigentlich nur Verpackungsmüll sein und so. Wir haben aber alles Mögliche gefunden. Wir haben gefunden Gläser mit irgendwie schimmeligen Schafskäse drin, Kaffeesatz, irgendwelche alten Salate, aber auch rollenweise Dachpappe.
Aha.
Und auch sowas wie zum Beispiel ein altes Radio, was da natürlich nicht reingehört, weil in diese gelben Tonnen gehört nur Verpackungsmüll aus Kunststoff und Metall.
Ja, aber da tut man sich ja selber auch manchmal schwer und denkt,
oh, ja.
Was gehört das jetzt da rein oder jetzt da rein? Was ist jetzt eigentlich damit? Und
genau.
Wenn da jetzt hier noch ein bisschen Pappe dran klebt, ist das dann auch noch Verpackungsmüll oder ist es, muss ich die Pappe irgendwo abfriemeln oder so? Also es ist ja schon kompliziert.
Das ist kompliziert. Tatsächlich ist es aber so, was ich da erlebt habe, ist, dass viele Leute das wissen, dass diese Sachen reintun, die da nicht reingehören, offensichtlich, weil sie dann nämlich so leichten Müll so oben, der da reingehört, oben drauflegen, um das so abzudecken.
Was war das für eine Umgebung, die ihr da, wo ihr langgefahren seid?
Wir sind im Saalekreis, im nördlichen Saalekreis.
Also ja, Einfamilienhäuser.
Genau, Einfamilienhäuser.
Achso, also Privatpersonen, naja, weil das ist ja nochmal, weil da war jetzt meine Info, also ich war in Anhalt-Bitterfeld unterwegs. Da war meine Info, dass die natürlich so ein bisschen mehr darauf achten, weil es ja genau auf sie zurückzuführen ist, weil ja die Hausbesitzer ihre eigene Tonne haben.
Sozusagen. Beziehungsweise auch dann deren Tonne stehen bleibt. Also wenn die, wir haben das so gemacht, wenn wir festgestellt haben, in der Mülltonne war zum Beispiel ein altes Radio drin,
ja.
Dann bleibt die Mülltonne stehen, da kommt ein Aufkleber drauf, bitte neu sortieren, kann nicht mitgenommen werden und dann bleiben die halt auf ihrem Müll sitzen.
Das haben die auch gesagt, dass sie das so machen bei den Biotonnen, würden die das im Prinzip auch so machen, aber da haben die gesagt, passiert jetzt gar nicht so oft, wie man das denkt.
Ja.
Weil da ist das Problem, dass da natürlich, also die Chefin der Kreiswerke Anhalt-Bitterfelder, wie hießen anders, Anhalt-Bitterfelder Kreiswerke, glaube ich, oder irgendwie so in die Richtung, egal, die hat gesagt, naja, sie kann ja ihren Mitarbeitern als, allein schon aus Arbeitsschutzgründen nicht sagen, dass die da irgendwie im Biomüll rumgucken sollen, auch wenn die da eine Idee hätten.
Das verstehe ich.
Das ist halt beim Biomüll wahrscheinlich nochmal eine andere Nummer als beim gelben Punkt, also gelber Tonne, weil da willst du natürlich wirklich keinen irgendwie
gelber sagen, Punkt.
Nee, gelber Punkt ist ja nicht so eine gelbe Tonne.
Ja.
Willst ja keinem sagen, dass er da in die Tonne greifen soll, sozusagen.
Das verstehe ich bei diesem Plastikmüll machen die das tatsächlich. Mhm. Jetzt nicht, wie gesagt, nicht bei jeder Tonne, aber wenn es einen Verdacht gibt, gucken die sich das an. Ich war anschließend, nachdem ich da eine Tour mitgefahren bin, also nicht ewig, aber mir einige bestimmt, weiß ich, 20 Tonnen angeguckt habe oder so, war ich danach noch in der Sortieranlage, habe also den Weg des Mülls von der Haustür bis zum Recycling, aber bis nach der Sortierung, wo er dann fertig ist, um in Recyclingwerken wieder umgewandelt zu werden in so Granulat, mit dem man dann wieder neuen Kunststoff herstellen kann. Mhm. Mir den angeguckt, habe mir so eine Sortieranlage angeguckt. Riesenteil, sieht so aus wie so auf so einem Mad Max-Film, Riesenhalle, in der irgendwie so Laufbänder kreuz und quer dreidimensional durch die Gegend rattern. Und da wird der Müll sortiert erst nach Größe und Gewicht. Dann gibt es da so Infrarot-Messgeräte, die Materialien erkennen können und das Material mit kleinen Luftstößen aus vom Förderband wegbefördern.
Ja, genau.
Dann gibt es so Dinge, die pusten Folien runter. Dann gibt es auch Elektromagnete, die Metall rausfiltern und so. Und da ist klar geworden, warum man den Joghurtbecher abziehen muss. Joghurtdeckel
vom
Joghurtbecher abziehen muss, weil die Anlagen können viel. Da gibt es verschiedene Filtersysteme, die versuchen, verschiedene Kunststoffe und Metalle zu trennen und auch so organisches Material rausfiltern. Was die aber nicht können, es gibt keine kleinen Roboterarme, die irgendwas abzupfen, irgendwas auseinanderziehen können oder so. Es gibt zwar eine kleine Abteilung, die auch manuell sortiert, aber das kann keiner bezahlen. Deswegen, also im großen Stil. Deswegen, wenn du den Deckel am Joghurtbecher lässt, dann je nachdem, wie die Anlage aufgebaut ist, wird entweder der Aluminiumdeckel recycelt und das Plastik wird im Endeffekt verbrannt oder andersrum. Du kannst nur eins von den Materialien recyceln, weil die nicht wieder zurückgeführt werden können danach. Und niemand kann diese Materialien trennen. Das gilt übrigens auch, wenn du zum Beispiel eine Folie in den leeren Joghurtbecher stopfst. Dann ist ein Material von beiden ist verloren, kann nicht recycelt werden, weil die Anlagen nur so funktionieren.
Also immer schön trennen im wahrsten Sinne des Wortes.
So
gut wie möglich halt.
Ja, vielleicht noch ein Punkt, das hat dann Auswirkungen auf die Recyclingquote, die ist so roundabout 50% von dem, was da ankommt, wird tatsächlich wieder zu Kunststoff oder Metall verarbeitet. Der Rest wird, zum Teil dann thermisch verwertet, sagen die, sprich verbrannt, aber mit einer Energiegewinnung, in dem Fall für Zementwerke. Die haben aber eigentlich noch ein größeres Problem, und zwar sind es so Akkus und Batterien. Wir haben eine Entwicklung, dass immer mehr Alltagsgegenstände sowas haben, also eine elektrische Zahnbürste, eine E-Zigarette, Sexspielzeug haben sie auch immer mal wieder gefunden. War
das ein Beispiel, ja?
Das haben wir nicht gesehen, aber das ist ein reales Beispiel aus der Erfahrung der Menschen, die den Müll einsammeln und dann, ja. Auf jeden Fall, diese Dinge, wenn die in der gelben Tonne landen und dann später entweder im Müllfahrzeug, da ist so eine Presse drin, die das drin zusammenpresst, oder eben später in der Sortieranlage irgendwie zerquetscht wird, dann gehen die ganz oft in Flammen auf. Und das ist saugefährlich, weil dann die Müllautos oder eben auch in der Anlage große Abfallberge anfangen zu brennen. Und das passiert super oft. Also die sagen, jede Woche stehen da die Bänder still in der Sortieranlage, weil da tatsächlich irgendwas in Flammen aufgeht. In der Regel kriegen sie das gelöscht, da gibt es auch Vorsichtsmaßnahmen. Also Infrarotkamera oder Wärmebildkameras und eine Löschanlage, ganz viel. Die machen da viel, aber eine Sichtkontrolle gibt es auch. Aber es ist halt in so einem riesen Abfallberg, kleine Knopfbatterie oder ein kleiner Akku, kleine E-Zigarette, siehst du nicht. Und da sind schon nicht in Sachsen-Anhalt, aber in anderen Regionen Deutschlands auch in den letzten Monaten ganze Anlagen abgebrannt. Müllautos fangen regelmäßig an zu brennen und so, und das ist saugefährlich, und das ist echt ein großes Problem, was die haben. Die können halt nicht viel mehr machen. So.
Ja. Ja, schwierig. Also es gibt ja da zwei Herangehensweisen. Also entweder man, also bei den Batterien ist es natürlich komplett schwierig. Da muss man, keine Ahnung, ob man das anpasst oder so, oder ob man da irgendwie andere Produkt. Also es gibt eine Verpackungsrichtlinie auf EU-Ebene, die jetzt sagt, man muss eben schon bei der Produktion dieser Verpackung oder dieser Geräte sozusagen darauf achten, dass die danach gut trennbar sind. So, das wäre ja auch die Sache für den Joghurtbecher, dass man halt vielleicht guckt, dass man das alles aus einem Material macht oder so, oder alternative Materialien einsetzt. Aber das ist natürlich auch kompliziert, weil da natürlich eine ganze Industrie dahinter steht, die sich da sehr gut drauf eingespielt hat. Und zum anderen, und das ist vielleicht auch ein bisschen die Überleitung zu dem Biomüll, ist es halt so, dass da gesagt wird, dass natürlich die Bevölkerung da einfach viel, viel besser noch informiert werden muss, beziehungsweise geschult werden muss. Also geschult klingt jetzt so ein bisschen, als ob man da irgendwie Schulung machen müsste oder Workshops oder sowas. Nee, aber dass die Leute halt wissen, eben sowas zum Beispiel mit diesem Joghurtdeckel, dass das irgendwie klar ist. Das ist so das, was auch bei mir so als ein Fazit da war beim Biomüll.
Erzähl mal, was hast du gemacht? Also Biomüll ist jetzt...
Ja, da gab es in gewisser Weise einen Anlass. Der Anlass war, dass es eine neue Bioabfallverordnung gibt, und da wurde halt festgelegt, das ist ja EU-weit im Endeffekt, wurde jetzt auch umgesetzt in Deutschland, da wurde festgelegt, dass Biomüll nur noch so und so viel Prozent Fremdstoffe haben darf.
Wie viel Prozent ungefähr?
Ja, das ist bei dem aus der Biotonne der Müll sind es 2%, und bei allem anderen Biomüll, also es sind zum Beispiel Essensreste oder Grünschnitt oder sowas, da darf es nur 1% sein bei der Anlieferung. Und wenn das nicht so ist, dann kann das eben auch, haben die Verwerter eben die Möglichkeit, das abzulehnen, beziehungsweise dann muss es halt anders entsorgt werden und der Verursacher muss dann dafür aufkommen, was du schon gesagt hast mit dieser, das wäre jetzt, wenn man es wirklich zurückführt auf denjenigen, dem die Mülltonne gehört, dann wäre das der Verursacher, der dann selber bezahlen muss. Und das gibt es dort auch, also dort, wie du gesagt hast, da kommt dann ein Aufkleber drauf, und die sagen aber, der muss dann einfach gleich eine alternative Entsorgung, nämlich als Restmüll für den Biomüll, wenn der verunreinigt ist, muss derjenige das dann bezahlen. Da ist es aber immer, da haben die gesagt, natürlich ist das Problem dann im, wie man auf den Verursacher zurückkommt.
Ja, beim Einfamilienhaus ist es vielleicht auch noch möglich, aber beim Mehrfamilienhaus.
Und die Einfamilienhäuser sind da eher nicht so der Problemschwerpunkt, sage ich mal, weil die relativ gut trennen, jedenfalls beim Biomüll, sondern bei Mehrfamilienhäusern, Großwohnanlagen, also Plattenbauten, Plattensiedlungen und so weiter, da ist das ganz, ganz wild mitunter.
Sag doch mal, was du gesehen hast, also wo warst du und wie
groß ist denn das Problem? Ich durfte leider nicht mit dem Müllauto mitfahren.
Das tut mir leid, das ist wirklich sehr lustig.
Ja, aber beim Biomüll stelle ich es mir ehrlich gesagt so ein bisschen eklig vor.
Ja.
Also ich glaube, das ist die nicht so beliebte Runde. Ich war dann in einer Kompostieranlage, also auf einem großen Kompost, so, wo ich mir ein bisschen so habe zeigen lassen, was dort gemacht wird, wie das gemacht wird. Im Endeffekt siehst du da viele, viele Hügel, wo Sachen verrotten. Es riecht nicht so unangenehm, wie man denkt. Also weil irgendwie, also an dem Tag war auch ehrlich gesagt relativ viel Wind. Das hat wahrscheinlich auch ein bisschen was weggeweht. Und da fahren riesige Maschinen hin und her, die da irgendwelche Hügel umgraben und dann eben aus dem ganzen Biomüll, der dort angeliefert wird, das sind ungefähr 9000 Tonnen pro Jahr, da machen die dann Kompost draus. Also Kompost, den man dann, das ist keine Erde, sondern im Kompost, den man dann auf Felder ausbringen kann oder im Garten verwenden kann. Und das Problem ist dort, ja, ist vorhanden sozusagen. Die Fehlwurfquote wird jetzt nicht berechnet oder so, das kann man jetzt nicht sagen. Es ist jetzt halt, sind jetzt halt diese Grenzen eingezogen worden. Und die machen dort zum Beispiel sehr viel über Siebverfahren, also die rütteln das dann raus oder
sieben. Aber ist das so, dass sie die Quote dann jetzt gar nicht einhalten können und was tun müssen, oder?
Doch, die müssen das schon einhalten, die müssen halt gucken, dass sie das rauskriegen. Deren Problem ist eher, die können es nicht so richtig zum Verursacher zurückbringen. Also sozusagen diese was die Quote ja bezwecken soll, dass man am Ende sagt, ich weiß, wer dafür verantwortlich ist, und den könnte ich notfalls auch mit, da gibt es auch Geldstrafen, das können auch mehrere tausend Euro sein, den könnte ich dafür auch haftbar machen. Das sagen die halt, können sie halt nicht, weil eben am Ende hast du jetzt auch in einem Mehrfamilienhaus zum Beispiel, hast du diese Tonne und da ist dann vielleicht was drin, da kommen wir gleich zum zweiten Problem, aber wie sagst du dann, der und derjenige aus dem Haus war das sozusagen? Man könnte dann eben sagen, wir nehmen die Tonne allgemein nicht an und die Hausgemeinschaft muss sich drum kümmern oder ist im Endeffekt bezahlen. Das machen die auch manchmal, aber man kann es halt nicht zum ursprünglichen Verursacher, sage ich mal, zurückführen. Die andere Sache ist es überhaupt mitzukriegen. Und da haben wir eben das Problem, was wir vorhin schon kurz angesprochen hatten, beim Plastikmüll mag das gehen, dass man da mal durchguckt, was da drin ist. Beim Biomüll ist es halt nicht möglich. Und da
was sind da so für Stoffe drin oder für Dinge,
die... Hauptsächlich Plastikfolien. Ja. Das ist das allergrößte
Problem. Also der Klassiker, so Mülltüte, Biomüll in Plastiktüte und dann in Biomüll schmeißen?
Genau.
Das ist bei uns im Haus.
Das ist der Klassiker. Ja. Und das ist halt sehr, sehr viel. Das ist natürlich jetzt, wenn man sich überlegt, so eine Folie ist ja nicht viel. Also jetzt könnte diesen Prozentteil auch dann schaffen sozusagen, dass es dann nur 1-2% sind, je nachdem, wo es herkommt, der Müll. Aber das Grundproblem ist ja, weswegen das überhaupt gemacht wird, ist, dass die Verunreinigung mit mit Mikroplastik ist halt das, was sozusagen da angegangen werden soll, weil einfach überall in unserer Umwelt schon Mikroplastik ist und das will man einfach reduzieren.
Wenn der Kompost dann auf den Feldern landet?
Genau, da ist ein kleingeschredderter Mikroplastikanteil drin.
Ja.
Das kann man so sagen, das ist heute so. Also den Kompost sozusagen, der kompostiert trotzdem, weil das meiste davon ist ja organische Grundsubstanz, aber da ist dann halt Mikroplastik drin. Also das ist ein bisschen das Problem. Und da gibt es natürlich trotzdem auch Ansätze, da gibt es Kamerasysteme, also ich habe mit einem Professor dazu gesprochen von der Hochschule Magdeburg, Stendal, Herr Kuhls, da gibt es sogar ein Forschungsprojekt, ein aktuelles dazu, die sich eben mit...
Cooler Name.
die sich mit solchen Sachen beschäftigen, eben unter anderem auch Biomüll, aber auch, was ich vorhin sagte, so ein bisschen Aufklärung für die Gesellschaft, wie kriegt man das hin und wie kann man das vielleicht alles so ein bisschen smarter gestalten. Und die gucken halt, wie solche Systeme funktionieren. Es gibt Systeme wie so eine Kamerasystem, das ist dann im Müllfahrzeug drin sozusagen, das scannt sozusagen den Müll und wenn der ausgekippt wird, guckt, ist da irgendwas drin. Da ist wieder das Problem, wenn es dann erstmal alles im Müllfahrzeug ist, wie kann man dann sagen, was davon war jetzt wirklich in dieser Tonne und so. Also es ist ein bisschen dann wieder diese Haftungsfrage. Dann gucken die jetzt gerade, ob sie mit so, wie so ein Flughafenscanner, wenn man das kennt, ob sie da so in diese Richtung irgendwie die Tonnen vorher scannen können. Das Ding ist, es ist natürlich alles sehr, sehr aufwendig, sehr, sehr teuer und also die von den Kreiswerken da in Anhalt-Bitterfeld, die haben auch gesagt, das kostet irgendwie jetzt so eine Kameratechnikanlage alleine, kostet 50.000 Euro, die für so ein Fahrzeug nachzurüsten und dafür ist der Aufwand dann wahrscheinlich ein bisschen zu groß und die sagen, was hilft ist Aufklärung, die Leute müssen wissen, dass das blöd ist, wenn das im Bioabfall landet.
Ja, das war auch so ein bisschen die Gedanken, mit denen ich rausgegangen bin, also auch bei PreZero in dieser Verpackungsmüll-Sortieranlage in Opin im Saalekreis war auch so ein bisschen das Fazit, naja, man kann das alles schon noch genauer sortieren. Du kannst auch eine Maschine bauen, wahrscheinlich, die den Deckel vom Joghurtbecher abzieht, wenn wir dabei bleiben wollen. Aber das ist halt irgendwann nicht mehr wirtschaftlich, ne? Sondern es muss ja auch irgendjemand bezahlen. Bei Verpackungsmüll ist das Finanzierungskonzept ein bisschen komplizierter. Das bezahlen ja nicht, gibt keine Gebühren, sondern bezahlen die Produzenten der Verpackung im Endeffekt mit einer kleinen Abgabe. Aber du kannst den nicht unendlich fein sortieren. Es würde aber super viel helfen, das ist auch, was du festgestellt hast, wenn einfach die Menschen, die das Zeug in die Mülltonne schmeißen, einfach ein bisschen ordentlicher dabei sind. Dann hast du ganz viele Probleme nicht.
Genau, ich glaube, das sind die zwei Angriffspunkte. Die eine ist, Verpackungen sinnvoller gestalten. Ich glaube, da gibt es auch noch Luft nach oben,
dass
einfach besser designt wird, sage ich mal.
Kurz einhaken, ist jetzt ein Beispiel von mir. Die kennst du auch, Rocher, kennen wir alle, die kleinen Kügelchen. So. Jetzt Rocher-Verpackung, da ist eine Folie außenrum, machst du ab, Material 1. Hast du so eine Hartschalen.
Du meinst die ganze Verpackung,
genau. Also
jetzt nicht das einzelne
Ding. Nee, genau, das geht aber, also das Material 1, die Folie, Material 2 ist die harte Schale, in der das ist. Dann hast du unten noch so ein Pappzettel, wo irgendwas draufsteht zu dem Produkt. Dann hast du noch, und dann ist die Schokokugel selber ist in Folie, in Metallfolie, irgendwie so eine Alufolie oder so, so eine goldschimmernde, und hat unten auch noch ein kleines Papierkrönchen. Da sind irgendwie 4-5 Materialien in einem Ding. Das ist halt für so eine Verpackungsmüllsortieranlage ist das der Endgegner.
Ja, also wahrscheinlich die meisten werden eben genau einfach komplett dann da drin landen sozusagen,
genau,
in welchem Müll auch immer.
Wer macht das schon? Du knüllst das zusammen, schmeißt das in den Müll und dann, es kann aber so nicht recycelt werden, also dann nur eins der Materialien.
Ja. Ja, was ich da bei den Kreiswerken, die Chefin, die dort ist, die hat auch gesagt, was so ein bisschen der Trend bei den jungen Leuten, dass die eben mittlerweile wieder vermehrt davon ausgegangen wird eh alles verbrannt am Ende so. Insofern lohnt es sich nicht. Deutschland, habe ich ja vorhin auch schon mal kurz gesagt, Ist auch ein Land, was sich wirklich sehr viel Mühe gibt beim Mülltrennen. Das machen andere Länder ganz anders. Die sagen einfach nur, ist es brennbar, ist es nicht brennbar. Und je nachdem wird es dann sortiert oder eingeordnet. Genau. Und in Deutschland haben wir ja schon wirklich viele Kreisläufe auch noch parallel, die da laufen. Also wenn man jetzt auch an Batterien denkt, auch an Kleidung oder sowas.
Ja, aber ja, für mich war die Erkenntnis natürlich, es wird auch ein großer Teil verbrannt, thermisch verwertet, wie auch immer. Aber wie hoch der Anteil ist, hast du halt selber in der Hand. Also wenn ich beim Verpackungsmüll ist es so, wenn ich das ordentlicher schon trenne, bevor ich es in die Tonne schmeiße, dann ist die Recyclingquote auch höher.
Absolut. Man kann da, das ist auch absolut das, worauf man hinweisen sollte, dass man da jeder selber beitragen kann. Und was dein Joghurtbecher war bei mir die Biomülltüte. Ja, das kennst du vielleicht auch. Es gibt ja in Supermärkten Biomülltüten, also die extra für den Biomüll sind.
Ja.
Und das ist etwas,
was klingt ja eigentlich praktisch, weil
wir
haben
praktisch.
Zu Hause so eine große Tupperbox, die man immer auswaschen muss und so.
Genau, das ist ja
über den Biomüll reinmachen.
Das ist ja irgendwie Mist. Und wir haben auch solche Biomülltüten gehabt, muss ich jetzt mittlerweile sagen, weil die nämlich die Kompostierleute da sagen, nee, einfach nicht verwenden,
aber
funktioniert überhaupt nicht.
Die sind doch aber angeblich abbaubar.
Die sind doch abbaubar, aber eben nicht in der Zeit, die sie dort zur Verfügung haben. Also so ein Kompost von Anlieferung bis ich bin schöner Kompost und kann verkauft werden an Bauern oder an irgendwelche Privatpersonen, die das im Garten haben wollen, hat 15 Wochen Zeit. Und in der Zeit verrottet dieses Zeug einfach nicht. Also auch wenn es eine Biomülltüte ist, die verrotten in dieser Zeit nicht, ist es dann einfach.
Blöde Frage, ist es dann aber schlimm,
Plastik,
dann kommt das halt
Prozess,
mit.
Ja, das ist insofern blöd, weil es den Prozess eben immer behindert so. Also das ist dann halt immer Folienstoff, der dann im Kompost drin hängt. Irgendwann wird schon verrotten, aber irgendwann verrottet auch eine Plastiktüte. Also
das stimmt, ja.
Das dauert dann halt bloß sehr, sehr lange. Und bei den anderen geht es wahrscheinlich ein bisschen schneller, aber eben auch nicht so schnell.
Na Mensch, genau. Also ich ziehe immer den Joghurtdeckel ab. Du hast keine Biomülltüten mehr.
Genau.
Wir sind schon geläutert.
Ja, na klar, man muss da drauf achten. Und das Beste ist ehrlich gesagt auch noch gar nicht so viel Müll zu produzieren. Ja? Wenn ich manchmal überlege, was wir an Plastikmüll bei einem Einkauf alles mit reinnehmen, dann muss man echt mal gucken, dass man vielleicht ein bisschen weniger verpackte Sachen kauft.
Das ist allerdings vielleicht eine eigene Folge wert,
ja,
falls wir das irgendwann mal machen wollen.
Selbstoptimierung beim Einkaufen,
das ist doch mal was. Bis es soweit ist, würde ich sagen.
Genau. Bis es soweit ist, machen wir erstmal Schluss für heute.
Und hören uns beim nächsten Mal.
Genau, bis dahin.
Tschüss.
Hinter den Headlines, der Recherche-Podcast für Sachsen-Anhalt.